Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 28. Im kleinen Stübchen, welches an die große Gaststube stieß, saß Fritz Schneeberg mit einem Glas Wein. Neben ihm saß eine der Künstlerinnen. Sie hatte auf alle Fälle bereits 30 Jahre zurückgelegt. Ihr Gesicht predigte laut von übermäßig befriedigten Leidenschaften. Doch hatten Puder und Schminke das ihrige getan, ihr ein möglichst anziehendes Aussehen zu geben. Sie war bereits für die Vorstellung in ein leichtes, durchsichtiges Flittergewand gekleidet. Das blaue, goldbeflimmerte Mieder ließ Hals, Nacken, Busen und Arme frei und das Röckchen, kaum noch weiß von Farbe, bedeckte kaum die Oberschenkel und gab dem Blicke die starken, mit durchscheinenden Trikots bekleideten Beine zur ungeschmälerten Besichtigung. Trotz ihrer vollen, schweren Gestalt war sie die Seilkünstlerin der Truppe, und selbst der sonst so lobeskarge Direktor hatte ihren Leistungen stets nur seine Anerkennung zuerteilt. Jetzt also saß sie neben dem Deutschen, verschlang dessen volle, kräftige Gestalt mit gierigen Augen und versuchte, den nackten Arm um seinen Arm zu legen, was ihr aber nicht gelang, da er sich bei allen diesen Bewegungen abweisend zurückzog. »So komm doch her, nur einen einzigen Kuss, Goldjunge«, bat sie ihn. »Lass mich, Mädchen«, antwortete er, »ein Schluck Wein ist mir lieber als 1000 Küsse von dir.« »Oho«, zürnte sie, »sehe ich denn etwa gar so widerwärtig aus?« »Ich denke mir, den Wein hat noch niemand getrunken, du aber bist 10.000 Mal geküsst worden. Das langt noch gar nicht zu, und von wem?« »Von wem, das geht dich nichts an. Jetzt sehe ich dich, jetzt will ich dich. Höre, ich bin den Männern stets gut gewesen. Sie haben mich finden können, wo sie nur wollten. Aber jetzt habe ich dich so lieb, dass ich der ganzen Männerwelt entsagen könnte um deinetwillen. Entsage ihr ja nicht, denn mich kriegst du nicht«, lachte er. »Nicht? Warum? Hast du etwa bereits eine Geliebte?« »Leider nein.« »Nun, warum sperrst du dich? Ich will dich haben und ich muss dich haben. Ich bin so völlig vernarrt in dich, dass ich mich gar nicht mehr kenne. Und außerdem siehst du jemandem aus meinen ersten Jugendjahren so täuschend ähnlich, dass es mir ist, als müsse ich an dir gut machen, was ich als Kind an ihm verbrochen habe.« »Verbrochen? Wer war das?« »Das geht dich nichts an, und dennoch erzähle ich es dir, wenn du mir einen Kuss gibst.« »Ich mag es nicht erfahren.« »Bei solchen stark sinnlichen Naturen macht man sehr häufig die Erfahrung, dass sie sich gerade von denen am meisten angezogen fühlen, die von ihnen abgestoßen werden. So war es auch hier. Sie griff mit den Armen abermals nach ihm, er aber schob sie zurück. Das erweckte endlich doch ihren Zorn. »Höre, Bursche, was bildest du dir ein?« rief sie. »Was bist du denn? Ein Kräutermann, weiter nichts. Und ich bin eine vielgesuchte Künstlerin, an deren 10 Finger sich gern 10 Männer hängen.« »Oh, schneide nicht auf.« »Aufschneiden? Ah, warum will mich denn der Bajazzo heiraten, hä? Warum macht er mir das Leben so schwer? Warum lässt er mir weder bei Tag noch bei Nacht Ruhe? Warum schwört er mir Rache, wenn ich seine Bewerbung zurückweise? Nun, jedenfalls, weil er sich auch an einem deiner Finger aufhängen will. Nein, nicht deshalb, sondern weil er weiß, dass er ein riesiges Geld mit mir verdienen kann. Die Männer und Burschen sind ja alle ganz vernarrt in mich.« »So hat dieser Bajazzo weder Liebe zu dir noch irgendein Ehrgefühl.« »Das fällt ihm auch beides gar nicht ein. Er ist ja eigentlich mein Stiefvater.«
»Alle Teufel, wie alt ist er denn?«
»Weit in die 50. Meine Mutter, seine zweite Frau, ist früh gestorben, und von dieser Zeit an hat er mich in der Welt herumgeschleppt.
Als ich Kind war, hat er meine kleine Gage stets in seine Tasche gesteckt. Als ich größer und klüger wurde, hielt ich meine eigene Kasse. Das will er ändern. Ich soll seine Frau werden, damit er es wieder machen kann wie früher. Aber er kriegt es nicht so weit. Der Lydrian, der Trunkenbold. Er säuft von früh bis Abend, so dass es ein wahres Wunder ist, dass er den Hals noch nicht gebrochen hat. Lieb wäre mir das. Doch lassen wir ihn. Komm her, Schatz, du bist mir lieber als alle anderen. Sie wollte ihn fassen, er schob sie zurück. Das verdoppelte ihre Begierde. Sie stand auf, um mehr Kraft anwenden zu können. »Du willst nicht?« fragte sie. »Wirklich nicht? Nun, so will ich dir zeigen, dass ich mir nehme, was ich nicht freiwillig bekomme.« Sie warf sich auf ihn mit der ganzen Kraft ihres schweren Körpers. Sie umfasste ihn mit aller Anstrengung ihrer geübten Muskeln. Er wehrte sich. Sie achtete nicht darauf, dass ihr beim Ringen das Mieder zerriss und dass das leichte Röckchen an der Ecke des Tisches vollständig Schiffbruch nahm, so dass sie nun fast ganz entkleidet auf ihm lag. Aber Fritz war ein kräftiger Patron. Er fasste sie bei den Ellbogen, dass ihr die Gelenke knackten. Er schob sie von sich ab. Sie hatte sich an seiner Brust festgegriffen und wollte nicht loslassen. »Packe dich, Dirne«, rief er endlich zornig. »Das ist kein Spaß mehr.« Er gab ihr einen kräftigen Stoß, so dass sie rückwärts flog, aber in ihrer Faust blieb der vordere Teil seiner Bluse und des Hemdes hängen. »Siehst du, was du anrichtest?« meinte er mit verdoppeltem Zorne. »Nun sehe ich aus wie ein Vagabund und kann nur gleich nach einer neuen Bluse laufen.« Sie aber hörte seine Worte gar nicht. Sie stand fast steif vor ihm und starrte nach seinem Hals. Er bemerkte das und fragte, »Was hast du, dass du mich so anstarrst?« »Dieser Zahn, oh, dieser Zahn, zeige her, zeig her!« Sie griff nach der Kette, zog den Zahn näher und betrachtete ihn mit funkelnden Augen. »Was ist's mit dem Zahn?« fragte er. »Er ist der eine. Mensch, du siehst ihm so ähnlich, dem die beiden Zwillingsknaben geraubt wurden. Diese Ähnlichkeit ist mir sogleich aufgefallen. Ich war ein 8-jähriges Mädchen und er war nicht viel älter als du jetzt. Sage, woher hast du diesen Zahn?« Die Worte des Mädchens hatten ihn aufmerksam gemacht. »Doch von meinen Eltern«, antwortete er. »Wer waren sie?« »Das weiß ich nicht. Ich bin ein Findelkind.« »Ein Findelkind«, schrie sie förmlich auf. »Wo hat man dich gefunden?« »In der Nähe eines Dorfes bei Neidenburg in Ostpreußen«, antwortete er und richtete voller Erwartung seine Augen auf das erregte, vor ihm stehende Mädchen. Fritz glaubte, dem Mädchen die Wahrheit sagen zu können. Nanon aber, so sehr er diese anbetete, hatte er gesagt, dass er zwischen den Bergen, also wohl in der Schweiz, gefunden worden sei, weil er in der Umgebung für einen Schweizer gehalten werden sollte. »Bei Neidenburg«, jubelte das Mädchen, »du bist's, oh, nun kann ich dich zwingen, mich lieb zu haben, denn ich weiß ein Geheimnis, welches mir nur deine Liebe abkaufen kann. Willst du mich lieb haben, lieb, sehr lieb? Antworte schnell!« Sie stand vor ihm da im zerfetzten Röckchen mit herunterhängendem Mieder. Sie bemerkte es gar nicht, er aber sah es. Er musste es ja sehen, und es überkam ihn ein unwiderstehliches Grauen, ein Abscheu, ein Ekel vor diesem Geschöpfe. »Was ist's für ein Geheimnis?« fragte er. »Sage erst, dass du mich liebhaben willst«, drängte sie. »Nein«, antwortete er sich abwendend. »Nun, so will ich dir sagen, wer deine Eltern sind, wenn du mir gehören willst.« Schnell drehte er sich wieder zu ihr. »Meine Eltern«, rief er, »kennst du sie?« »Ja, ganz genau. Ihr waret 2 Zwillingsbrüder. Ihr wurdet geraubt, auf den Befehl eines hohen Herrn geraubt, der den Räuber reich belohnte. Später aber ginget ihr verloren. Du bei Neidenburg und der andere. Ah, was schwatze ich da? Liebe will ich, Liebe, Liebe, Liebe. Dann sage ich dir, wer du bist. Willst du heute Abend zu mir kommen?
Sie stand vor ihm voll unverschämter Lüsternheit, ein weiblicher Faun.
Nein, antwortete er errötend an ihrer Statt. Ich nenne dir deine Eltern.
Nein, war seine feste, entschiedene Antwort.
Er dachte an Nanon, die Herrliche, Reine, er konnte unmöglich Ja sagen.
Ich mache dich zu einem Grafensohne, bat sie.
Nein, nur einen Kuss, einen einzigen Kuss.
Auch keinen Kuss.
Das erregte ihre Wut. Verdammter Hartkopf, drohte sie. Willst du denn mit aller Gewalt ein Kräutermann bleiben? Ich verlange einen Schundpreis für das, was ich dir biete.
Da öffnete sich die Tür und der Bajazzo trat ein. Er erblickte seine Pflegetochter. Er sah ihr derangiertes Gewand, er sah die Bluse und die Weste Fritzens geöffnet. Seine Augen funkelten vor Wut und er fragte,
»Was macht ihr da, hä? Soll ich euch mit dem Stock auseinandertreiben? Jetzt eben schlägt es 2 Uhr und die Vorstellung soll anfangen. Wie siehst du aus, Metze? Packe dich sofort in die Garderobe und dieses Bürschchen da werde ich bei den Ohren nehmen und daran erinnern, dass es hier bei uns...«
Er hielt mitten im Satze inne. Sein Blick war auf die Kette und den Zahn gefallen. Er war betrunken, sogar sehr betrunken, aber er erbleichte dennoch. Ohne seine Schimpfreden fortzusetzen, drehte er sich um und verließ das Stübchen. Er sah so verwirrt und erschrocken aus wie einer, den die Nemesis beim Schopfe fassen will.
»Was war so plötzlich mit ihm?« fragte Fritz das Mädchen. »Er sah diesen Zahn«, antwortete sie.
»Siehst du, welche Wirkung dieser hat? Nach der Vorstellung sprechen wir weiter. Jetzt muss ich in die Garderobe, aber so ist es, wenn die Liebe zu stark wird, zerreißen die Kleider. Also überlege es dir, ob du mich haben willst, wenn ich dir eine Grafenkrone dafür gebe.«
Sie ging und ließ ihn in größter Erregung zurück. Er stand vor der Lösung seines Geheimnisses, aber der Schlüssel stank vor Schmutz. Was sollte er tun? Oh, wenn er noch einmal mit Nanon reden könnte. Kam sie vielleicht zur Vorstellung? Dieselbe war ja auf allen umliegenden Ortschaften angemeldet worden. Aber nein, für die Bewohner von Schloss Autry war dies kein Vergnügen. Er ging, um sich eine andere Bluse zu kaufen, da er keine andere besaß als die zerrissene. Nicht weit vom Gasthause war ein Laden, dorthin ging er. Er fand, was er suchte, kaufte und bezahlte das Stück und zog es sogleich an, die Alte dem Händler als Geschenk zurücklassend. Als er aus dem Laden trat, kamen soeben 2 Wagen herangerollt. Im ersten erblickte er Müller und im zweiten Nanon. Für die übrigen hatte er keine Augen. Beide grüßten ihn freundlich und nun nahm er sich vor, mit Nanon zu sprechen, wenn es nur irgend möglich zu machen sei. Unterdessen war die Seilkünstlerin in die Garderobe getreten, welche im Hinterhause des Gasthauses lag. Alle anderen Künstler befanden sich bereits auf dem Platze, wo die Vorstellung gegeben werden sollte, nur der Hans Wurst wartete auf sie. Als sie eintrat, führte er gerade die fast geleerte Flasche an den Mund. Er trank sie aus und warf sie zu Boden, dass die Scherben herumflogen.
»Verdammte Liebelei mit diesen Burschen«, rief er, »und wie habt ihr euch aneinander herumgedrückt? Der ganze Anzug ist dabei zerrissen worden.«
»Geht dich das etwas an?« fragte sie schnippisch, indem sie einen alten Kasten öffnete, um ein anderes Fähnchen herauszunehmen.
»Mich?« meinte er erbot. »Ja, mich am allermeisten. Bin ich nicht dein Vater, dein Bräutigam?«
»Bräutigam«, lachte sie höhnisch, »der sitzt drinnen im Stübchen.«
»Ah, der Lump der Pflanzensucher?«
Nein, sondern der Edelmann, der Grafensohn. Du hast ja den Zahn gesehen.
Den Zahn? Welchen Zahn? Den Teufel habe ich gesehen, aber keinen Zahn.
Lüge nicht, gebot sie ihm, indem sie ganz nackt vor ihm stand und nun begann, sich anzukleiden. Du hast ihn wohl gesehen, du bist ja sofort ausgerissen.
Willst du schweigen, verfluchte Dirne? Rief er wütend. Ich glaube gar, du willst uns an den Galgen reden.
Mich nicht, aber dich. Ich kann nicht bestraft werden. Ich musste dir gehorchen. Ich habe nur Wache gestanden. Ich war noch ein Kind. Ich bin ihm gut. Er muss mich wieder lieben. Ich mache ihn zum Grafen. Diese Worte waren in einem höchst entschlossenen Tone gesprochen. Der Bajazzo stand dabei mit gläsernen Augen. Der Teufel des Fusels blickte aus ihnen. Er knirschte die Zähne hörbar zusammen, erhob drohend die geballte Faust und fragte, »Was willst du? Willst du das wirklich tun, hä?« »Ja, das tue ich«, antwortete sie, die Hände beteuernd zusammenschlagend.
»Oh, da bin ich auch noch da, ich, dein Vater und Bräutigam. Ich habe das Recht, dich zu züchtigen, und ich werde davon Gebrauch machen, verstehst du mich?«
Er trat näher an sie heran. Sie gab ihm einen Stoß und rief, »Packe dich, Süffel, du stinkst wie ein Fass!« Der Stoß war zu stark gewesen. Der Mann stürzte nieder, aber mit der Elastizität eines Akrobaten war er wieder in die Höhe. Und im gleichen Augenblicke brannte eine fürchterliche, schallende Ohrfeige in ihrem Gesicht. Sie stieß einen heiseren Wutschrei aus und stürzte sich auf ihn. Er hielt ihr trotz seiner Trunkenheit scharf stand, denn das Balgen gehörte zu seinem Handwerke. Sie rauften, schlugen, kratzten und bissen sich so lange in der engen Kammer, welche die Garderobe bildete, herum, bis ein Mitglied der Truppe erschien und sie mit den Bemerkungen auseinanderriss, dass die Vorstellung bereits begonnen habe. Der Direktor befehle, dass sie kommen sollten. Der Bote entfernte sich sofort wieder. Die Seilkünstlerin kochte vor Wut, er aber vor Wut und Eifersucht. »Warte nur«, drohte sie ergrimmt, »das tränke ich dir ein, du Kinderräuber!«
»Ah, wirklich?«
fragte er, zitternd vor Schnaps und Aufregung.
»Wie denn, hä?«
»Ich bringe dich aufs Zuchthaus, dann bin ich dich los.« Und mit erhöhter, fast überschnappender Stimme fügte sie hinzu, »Warte nur die Vorstellung ab, dann kommt er. Ich habe ihn bestellt. Ich sage ihm alles, alles, alles. Dann hat er mich lieb, du aber spinnst Wolle hinter deinen Mauern.« Er lachte höhnisch, das brachte sie noch mehr auf. »Du glaubst mir nicht«, fragte sie. »Ich schwöre es dir hiermit zu, mit den heiligsten Eiden, dass er es nach der Vorstellung erfährt. Nun glaube es oder nicht, mir ist es ganz und gar gleich. Dich aber bin ich dann glücklich los. Mache dich gefasst.« Sie warf noch ein langes Tuch über, da sie durch einige Gassen gehen musste, gab ihm einen letzten Stoß, dass er an die Wand taumelte, und eilte fort. Er starrte ihr nach, fast sinnesverwirrt vor Wut, Angst, Eifersucht und Schnaps.
Sie tut es wirklich, der Teufel soll mich holen, wenn sie es nicht tut«, knirschte er.
Und die Faust drohend schüttelnd murmelte er, »aber noch gibt es ein Mittel dagegen. Ich habe es schon oft im Kopfe gehabt und nicht ausgeführt, aber jetzt sehe ich, dass sie mich nicht will. Sie hält es mit anderen und mich schafft sie ins Zuchthaus. Gut, heute ist's genug, heute wird's gemacht. Der Teufel soll lieber sie haben als mich.« Und in dem offenen Kasten herumwühlend dachte er weiter, »Ich habe sie oft gewarnt. Ich brauche mir kein Gewissen zu machen. Da sind Kleider genug, die ich brauche. Und dort steht die Kasse des Direktors. Haha, mich ins Zuchthaus bringen. Wir wollen sehen, wer dieses Mal gewinnt.« Als er sich alles zurechtgelegt hatte, verließ er die Garderobe, zog den Schlüssel ab und steckte ihn in eine Mauerritze, da er in seinen Trikots keine Tasche hatte. Dann begab er sich nach dem Festplatze. Dort befanden sich die Künstler bereits in voller Handlung.